Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Bist du denn gut rübergerutscht?
Ja, super schön. Bei uns in der Straße ist immer ziemlich viel los und war auch dieses Jahr wieder. Und wir haben so ganz, ganz klein zu Hause gefeiert. Total schön. Nur die kleinste Familie sozusagen.
Hm. Und habt ihr so ein klassisches Essen, was es dann immer gibt zu Silvester?
Ich habe eine Tradition aus Chile mit rübergenommen, weil mein Mann ja Chilene ist, 10 Weintrauben zu essen in den letzten 10 Sekunden vor Neujahr. Und das machen wir jetzt immer.
Das bringt Glück.
Das ist gar nicht so einfach, weil 10 Weintrauben in 10 Sekunden, war ich selber überrascht, wie doll man sich verschluckt. Und man dachte so, hoch ist das der Sinn. Und in Chile gibt es die Weintrauben abgepackt einzeln, also 10 einzelne Weintrauben in so einer gegossenen Form, die aussieht wie so eine Glocke.
Hast du so bestimmte Vorsätze, wo du gesagt hast, das wird ab diesem Jahr jetzt anders?
Das habe ich mir schon lange, lange, lange abgeschminkt. Das mache ich schon so lange nicht mehr. Ich habe das irgendwann, habe ich gedacht, das ist so eine, für mich ist es so eine frustrierende Situation jedes Jahr, weil ich nach 2 Wochen feststelle, dass ich mich nicht dran halte, dass ich denke so, alles gut. Also ich finde mich eigentlich okay.
Und das Jahr beginnt ja sehr, sehr gut für dich, beruflich. Ja. Du bist gerade am Start mit einem neuen Kinofilm. Gerade war die Premiere. Bist du auf so einer Premiere noch aufgeregt vorher?
Ja, sehr, muss ich sagen. Das hat sich wirklich verändert. Ich bin eigentlich immer aufgeregter. Also, obwohl meine allererste Premiere, erinnere ich mich, da war ich ja 16 oder so, in München war das. Ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, da hatte ich wahrscheinlich eine Panikattacke. Da habe ich nämlich keine Luft mehr bekommen. Das habe ich aber da überhaupt nicht einordnen können. Ja. Ich habe einfach keine Luft mehr bekommen und habe gesagt, ich kriege keine Luft. Aber es war wahrscheinlich einfach die Aufregung und die Angst. Aber dann über die Jahre ging es immer besser und jetzt fängt es wieder an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich merke, dass mir meine Arbeit über die Jahre immer wichtiger wird tatsächlich. Und es kann ja daran liegen, weil man merkt, es ist mir einfach so wichtig.
Und wenn du dann im Premierenpublikum sitzt und dir den Film auf der großen Leinwand anguckst, kannst du dann auch so weit abschalten, dass du den Film wirklich auf dich wirken lässt? Nee. Oder sagst, oh, da hätte ich vielleicht dies oder hätte ich doch jenes?
Nee, kann ich nicht. Also ich kann überhaupt nicht auf mich wirken lassen. Ich bin super kritisch. Mir gehen natürlich auch 1000 Geschichten durch den Kopf, die am Set passiert sind. Wie kalt es da war, wie lustig das da war, wie schwierig das da war oder wie nett das mit den anderen war oder irgendwie so Erinnerungen einfach. Du siehst eine Szene und dir fällt der ganze Tag ein, an dem wir das gedreht haben und wie das war und wie man sich vielleicht eben totgelacht hat oder gestritten hat oder irgendwie so. Also diese Emotionen. Und zum Beispiel habe ich letztens lief Winterschläfer von Tom Tykwer, wo ich damals eine meiner ersten Rollen gespielt habe im Fernsehen. Und da merke ich, da kann ich ihn dann angucken. Das ist aber über 20 Jahre her. Oder fast 30.
Und nach der Premiere habt ihr gefeiert?
Ja. In Berlin kommen dann natürlich die ganzen Leute, die man noch so kennt.
Ist das aufregender, wenn man weiß, es sind auch ganz viele im Publikum, die man kennt? Oder gibt einem das mehr Sicherheit?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, bei dem Film freue ich mich total, weil ich den Film mag. Mhm. Wenn ich an dem Film Zweifel, erinnere ich mich, irgendwann hatte ich mal eine Premiere und dann war ich mir nicht sicher, ob der Film gut ist. Und dann kam eine sehr kritische Freundin von mir und meinte, ich habe noch Karten bekommen. Und ich war so, oh mein Gott, scheiße. Und die war auch nach dem Film dann nicht mehr da. Dann weiß man schon. Oh. Ja. Aber ist trotzdem eine Freundin, die wollte es mir dann halt in Ruhe 2 Tage später erzählen.
Feste und Freunde, ein Hoch auf uns. Das ist ein Film, der beginnt auch mit Silvester, nämlich 2019, 2020. Es geht um 10 Freunde, 3 Jahre, 7 Feste. Nimm uns mal mit in die Geschichte.
Es ist eine Geschichte von Freunden, die sich schon sehr lange kennen, also schon seit der Studienzeit, würde ich denken. Also es ist ein enger Freundeskreis, die sich im Grunde genommen schon seit fast 20 Jahren kennen oder so um die 20 Jahre und deren Anhänge sozusagen, deren Frauen und Männer und Kinder und so weiter und Schwestern oder irgendwie so. Das ist dann der erweiterte Freundeskreis. Und der Film spielt ja eigentlich fast nur auf diesen Festen. Und man sieht diese Leute, wie sie sich auf diesen Festen verhalten und was diese Feste ja auch mit einem machen. Was macht Silvester mit einem? Also meine Figur hat eine Affäre, keinen festen Partner. Und wie ist es an Silvester? Alle umarmen sich.
Eine Affäre mit einem, der verheiratet ist, muss man dazu sagen.
Das muss man dazu sagen, ja. Ich weiß immer gar nicht, wie viel man verraten darf, aber ja. Aber doch, es ist sogar im Trailer.
Ja.
Es ist alles, ich darf alles sagen, meine Figur ist mit Ronald Herfeld zusammen, der mit Antje Traue verheiratet ist. Ja, und da verfolgt man uns so. Und was ich ja übrigens auch mag, ist dieser Teil, der im Park spielt, während Corona. Es war ein witziger Rückblick irgendwie, weil man merkte, wow, das ist jetzt gar nicht lange her. Das war irgendwie 1,5, 2 Jahre her, als wir das gedreht hatten.
Ja, und es war die Hochzeit. 2020 ging es ja gerade wirklich massiv
genau.
los.
Genau, es war schon historisch sozusagen, als wir es gedreht haben, dachten wir so, Wahnsinn, Wahnsinn, was so, irgendwie so. Und diese Absurdität oder diese Absurditäten, die da so passieren, dass man sich so heimlich im Park trifft und so tut, als würde man sich nicht kennen und nur damit man irgendwie zusammen zum Geburtstag anstoßen kann.
Geburtstag ist auch ein schönes Stichwort. Letztes Jahr bist du 50 geworden. Hat die Zahl irgendwas mit dir gemacht?
Erstaunlicherweise nicht. Also ich erinnere mich, dass das als ich 40 wurde, was mit mir gemacht hat. Da ging es mir tatsächlich irgendwie nicht gut. Und diesmal habe ich fast drauf hingefiebert. Irgendwie muss ich die Arbeit, die mit dieser Zahl einhergeht, diese Auseinandersetzung damit, die muss ich bewusst oder unbewusst vorher gemacht haben. Auf jeden Fall ist einfach gar nichts. Es bedeutet, also es ist ganz im Gegenteil, es ist eher eine Erleichterung und ich bin happy. Und
endlich 50.
Ja.
Hast du groß gefeiert?
Ja, relativ groß für meine Verhältnisse. Also ich habe so um die 50 Leute tatsächlich eingeladen und war auch wirklich ein super schöner Geburtstag. Ich glaube, das hat tatsächlich was mit dem Film zu tun, dass ich feiern wollte. Das hat sich, also kurz nach unserem Dreh ist Annette Frier, die ja auch mitspielt, 50 geworden. Da hatte sie mich eingeladen. Also die Kölner, die sind ja bekanntermaßen gestört, was Feste angeht. Und das Fest von Annette war auch gestört. Also es war wirklich gestört.
Im positivsten Sinne.
Und war wirklich die Hölle los. Absolute Hölle, aber ganz toll. Und das hat mich inspiriert und auch unser Film. Ich dachte, nee, ich will feiern, ich muss feiern. Und das war gut.
In dem Film sind ja eben auch sehr viele Frauen, alle so um die 50. Und das ist ja so ein Alter, was gerade auch in der Branche sehr viel diskutiert wird, dieses Alter. Also ab diesem Alter. Dass es weniger Rollen gibt ab 50, dass Frauen unsichtbarer werden. Da gibt es ja viele Aktionen, ne, die gerade auch laufen. Empfindest du das selber auch so?
Es ist so. Es ist einfach Fakt. Ich kämpfe dafür und ich hoffe und deswegen ist es auch wichtig, dass immer mehr Frauen Regie führen, weil Frauen Interesse daran haben, Geschichten über Frauen zu erzählen. Und deswegen ist es wichtig, darüber auch zu reden. Und man wird unsichtbarer, aber das kann sich ja ändern. Und was ich zum Beispiel aber auf der anderen Seite, was sichtbarer wird, ist so ein Thema wie die Menopause, was absolut tabuisiert wurde die ganzen letzten Jahrzehnte. Und plötzlich kommt es aufs Tablett und plötzlich sagen das auch Hollywood-Stars und reden darüber und sagen, was man tun kann. Und es gibt auch in Deutschland Bewegungen. Und ich glaube, sowas ist interessant, weil wenn das enttabuisiert wird, für Männer wie für Frauen, dann gibt es damit auch wieder eine Leichtigkeit.
Du spielst die Ellen, das ist eine Ärztin, sie ist Single, hast du eben schon gesagt. Was ist sie für ein Typ?
Sie ist ein Typ, die sozusagen noch nicht so richtig sich damit auseinandergesetzt hat, dass ihr Verhalten Konsequenzen haben kann. Also sie sehr impulsiv, sehr aus ihrem Gefühl heraus. Also sozusagen, wieso? Ich will das jetzt aber, dann mache ich das doch auch. Oder ich bin halt verliebt, da kann ich ja nichts tun. Kann ich ja nichts dafür, dass er verliebt ist. Also irgendwie so dieses Ding. Und die eben, glaube ich, gerade an so einem Punkt im Leben ist, in dem sie sich fragt, will ich das so noch? Und das hat ein bisschen was auch mit Erwachsenwerden zu tun. Auch. Also ich glaube, man kann in jedem Alter immer wieder so ja natürlich wachsen und erwachsener werden oder eben reflektieren. Und sie, also ich finde, das mag ich sehr an ihr. Also ich mag sie eh gern, aber ich mag so sehr an ihr, dass man ihr so beim Wachsen zugucken kann über diesen ganzen Film und zugucken kann, wie sie bestimmte Entscheidungen für sich trifft und sagt, das will ich nicht mehr. Oder es ist irgendwie wichtig, dass ich mich auch mal verletzlich zeige oder irgendwie so.
Wie viel Laura erkennst du da in der Rolle?
Na, gerade mit dem verletzlich zeigen, da gab es für mich eine riesige Parallele. Das war für mich ein ganz große, also Erkenntnis oder so. Ich habe, glaube ich, jahrelang unheimlich, habe ich immer gedacht, sozusagen eine professionelle Schauspielerin liefert ab und also sozusagen never complain, never explain. Irgendwie, man liefert immer nur ab, man ist nie krank, man hat nie irgendwelche Probleme. Klar, setzt einem eine bestimmte Rolle zu, aber das muss man irgendwie alles aushalten. Und ich glaube, bei mir fing das an mit der Geburt meines Kindes. Habe ich gedacht, das Kind muss ich sozusagen wegorganisieren. Also das darf gar nicht auftauchen. Also ich habe zwar noch gestillt, aber das darf niemand merken, das darf niemand mitkriegen. Niemand darf wissen, dass das überhaupt sozusagen da ist, aber die wussten es ja, weil ich bin mit Mann und Kind angereist zum Set an die Nordsee und ich habe dann und die haben dann gesagt, ja, wann musst du stillen? Habe ich gesagt, das kriege ich dann schon hin, kein Problem. Und dann haben sie gesagt, nee, das Kind wird gestillt, wenn es Hunger hat. Und das war sozusagen, kam von außen auf mich zu, dass jemand zu mir gesagt hat, dein Kind hat Vorrang, selbst an einem Set, wo ich immer gelernt habe, alles sozusagen wird runtergespielt. Jede Nierenbeckenentzündung, die ich hatte, Lungenentzündung, die ich hatte, stand ich am Set. Also ganz normal. Man steht am Set mit einer Lungenentzündung, weil man kriegt Antibiotika und wird hochgespritzt und steht dann da im Filmregen. Ist egal. Genau, und das fand ich toll. Und dann kurz dann ein paar Jahre später gab es bei mir so einen Moment, wo ich so merkte, da ging es mir einfach nicht so gut. Und das habe ich dann... Ich gedacht, wie mache ich das? Das darf irgendwie keiner merken. Und da habe ich dann auch, macht es bei mir so Klick und bin ans Set gegangen, habe gesagt, Leute, irgendwie geht's mir heute nicht so gut. Ich weiß nicht genau was, ich bin irgendwie traurig, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich werde krank. Ich wollte es euch nur sagen. Und was mir dann für eine Welle an Liebe entgegengeschwappt ist, das war wirklich, da habe ich gedacht, ach so, es ist gar kein Gegeneinander. Ich kann das sagen. Also in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige. Und so eine Situation gab es bei mir auch am Set tatsächlich. Da gab es eine Szene, die hat mir irgendwie Sorgen bereitet.
Und in diesem Film.
Und da, wir waren ja eine Gruppe von Schauspielern, wir kannten uns noch nicht gut, wir hatten erst 3-4 Drehtage hinter uns und ich wusste, diese Szene kommt. Also ich hatte vor fast allen Schauspielern, oder eigentlich von allen Schauspielern, extremen Respekt auf unterschiedliche Art, also aus unterschiedlichen Gründen. Und ich war wieder in dieser Spule, dass ich dachte, scheiße, ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Ich fühle mich so unsicher. Und dann dachte ich, Mann, Laura, reiß dich zusammen. Verdammt nochmal, das wirst du doch schaffen. What the fuck, ist doch nicht dein Ernst. Was soll denn das hier? Und habe dann wieder dieser Klick und war so, nee. Und dann bin ich runter zum Abendessen und habe gesagt, ich will euch kurz was sagen. Ich habe wahnsinnige Angst vor morgen. Ich wollte es euch einfach nur einmal aussprechen. Ich habe Angst, dass ihr mich verurteilt. Das war nämlich meine Angst, dass ich es nicht gut mache.
Ja.
Und ich habe geweint. Also es ist dann halt so, weil ich dann, du hast gesagt, so, und dann war ich so, scheiße, ja, ich wollte nicht weinen.
Auf diese Anspannung natürlich, ne, die man hat.
Und dann war natürlich wieder dasselbe. Und diese Welle sozusagen, diese Liebe auch, ich nenne es Liebe, aber es ist halt irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Also die habe ich den ganzen Dreh über mitgenommen von meinen Kollegen. Und da eben sehe ich diese Parallele, weil ich finde nämlich auch, dass meine Figur das macht, eben an so einem Punkt, wo sie sich so verletzlich zeigt.
Und das Ergebnis ist absolut sehenswert. Feste und Freunde, ein Hoch auf uns jetzt im Kino zu erleben. Du bist ja eine Ur-Berlinerin. Waschecht, ja. Aufgewachsen in Schönberg in der Yorkstraße.
Ja.
Das verbindet uns übrigens. Wir sind beide Ur-Berliner.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Das merkt man ja sofort.
Trifft. Ja, genau.
Und wo kommst du her?
Ganz kurz? Auch Schöneberg. Ach, Schöneberg, Martin-Luther-Straße.
Ah,
die
ja.
Yorkstraße, ich Martin-Luther-Straße, genau. Und ist das heute noch dein Kiez oder wieder dein
wieder,
Kiez?
Ja.
Ja. Was liebst du an dem Kiez?
Ich glaube, ich habe für 20 Jahre in Mitte gewohnt, also am Zionskirchplatz. Und ich fand das da ganz toll. Bis genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, da merkte ich, dass es mir zu anstrengend wurde. Und ich mag an dem, also ich finde Schöneberg ist halt logischerweise auf eine Art ein bisschen gewachsener. Um den Zionskirchplatz, also sozusagen verändert sich ja alle halbe Jahre alles.
Gefühlt. Aber in Berlin ja sowieso auch.
Ja,
ne?
Aber muss man ja mal Schöneberg sagen. Ist echt eine andere Nummer.
Das
also
stimmt.
Ich meine, gut, es ist ein Drama, dass es diesen tollen Laden Dekobehrend nicht mehr gibt an der Hauptstraße.
Da bin ich gerade wieder dran vorbei.
Zu jedem Festen und für jede Freunde immer hätte ein, wo ich wirklich meine halbe Kindheit verbracht habe, mein ganzes Taschengeld abgeliefert habe, wo jetzt eine Galerie drin ist, in der ich letztens war und so durch diese weiß gestrichenen Räume gegangen bin und ich hätte mich am liebsten mich hingelegt und gesagt, ihr wisst gar nicht, was ihr zerstört habt. Die können da nichts dafür. Aber ansonsten, finde ich, gibt es schon noch diese Ecken und auch neue Sachen in Schöneberg fühlen sich irgendwie so ein bisschen für mich gewachsener an. Ist auch egal, es muss ja auch nicht alles gewachsen sein, aber so um den Zionskirchplatz rum gab es für mich so einen Punkt. Sagen wir mal so, ich mag es auch unheimlich gern, weil ich kenne wenig Leute in Schöneberg, also nur halt so meine Nachbarn, die alle super nett sind. Aber in Mitte trifft man halt ständig Kollegen, was auch toll ist und Spaß macht. Aber für mich nicht immer, wenn man nur so rausschlappt und sein Kind zur Schule bringt oder so, dann war es mir manchmal anstrengend.
Deine Mutter Künstlerin, dein Vater Ausstatter beim Film. Hat er dich oft mitgenommen ans Set?
Ich durfte oft hin, ja. Und fand ich auch gut.
Also irgendwie mit 3 hast du das erste Mal auch schon
gespielt? Ja, Freund von meinen Eltern war Regisseur und der hat immer so Beiträge für Sandmännchen gemacht mit seinen Töchtern, die ich natürlich ganz, ganz toll fand. Die sind so 7 Jahre älter. Und er hat mich dann auch irgendwann gefragt. Und da habe ich dann praktisch, das war dann meine erste Rolle, wenn man so will.
Mit welchen Filmen bist du so als Kind und Jugendlicher aufgewachsen?
Für E.T. habe ich E.T. alles gemacht. Ich habe sozusagen E.T. Merchandise hergestellt, weil es gab, glaube ich, Merchandise. Ich hatte irgendwann auch mal eine Tasche mit E.T. drauf, aber man konnte sich das damals nicht so ohne weiteres leisten. Es war alles viel, viel teurer gerade so. Und dann habe ich mir das alles selber hergestellt. Also ich habe mir einen kleinen E.T. genäht und ganz, ganz, ganz viele Bilder, in denen E.T. lebt mit Familien und wie er dann wieder zu Hause lebt, dass er wieder zurück ist bei seiner Familie. Damit habe ich mich stundenlang beschäftigt. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, Ronja Räubertochter.
Und Charlotte Gainsbourg hat,
glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Das hat eine Riesenrolle gespielt. Das kam dann, ja, da war ich dann so 12, 13, 14. Mhm. Und das war das war für mich dann der Moment, an dem ich dachte, ach so, so zart und so fein und so mit so einer zerbrechlichen Stimme kann man Schauspielerin werden, dann kann ich das ja vielleicht auch. Weil ich mich da irgendwie, da dachte ich dann, dann geht das ja vielleicht.
So hattest du zu der Zeit, das hast du mal auch irgendwo gesagt, sehr wenig Selbstbewusstsein. Woran lag denn das? Selbstwertgefühl.
Es ist einfach so, es ist auch bis heute noch so. Also Selbstwertgefühl ist ein Thema, was sich so durchzieht, Selbstbewusstsein. Und ich glaube, es gibt jetzt bestimmt viele Momente, in denen man mir das nicht anmerkt, aber ich merke es. Also ich glaube, was ich interessanterweise an Charlotte Gainsbourg auch so mag, ist, dass sie so bei sich geblieben ist, auch in ihrer Schüchternheit. Und ich glaube, bei mir gab es immer wieder so Versuche, das zu überspielen. Und ich glaube, je öfter ich sage, so ja, so ist es einfach und ich bin da schüchtern oder irgendwie so. Und manchmal, wenn ich mich wohlfühle, dann verliere ich das dann auch oder dann fühle ich mich auch wohl. Aber wie zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor den Kollegen, mit denen ich spielen muss, dann kann das richtig reinhauen. Also dann kann mir das den kompletten Boden unter den Füßen wegnehmen.
Aber es ist natürlich ein mutiger Schritt, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, hey, ich spreche jetzt drüber. Das finde ich schon sehr stark.
Ja, das muss ich auch immer wieder neu verstehen, dass das der Weg ist. Dass das der Weg ist und nicht das Verheimlichen.
Du warst hier in Berlin an der Sophie-Scholl-Schule. Ja. Das ist ja auch eine besondere Schule, Gesamtschule. Und in einer Integrationsklasse. Mhm. Inwieweit hat dich das geprägt?
Sehr, würde ich sagen. Also erstens, weil ich sozusagen in meiner Schüchternheit oder in meiner, nenne ich es jetzt mal im besten Sinne des Wortes, Fragilität, dort total gut aufgehoben war. Wir waren 15 Kinder, 5 davon mit Beeinträchtigung, 2 Schwerhörige, einer saß im Rollstuhl später. Und das war einfach, also ich merke, wie viel ich über die Zeit spreche. Ich habe mich total ich identifiziere mich mit dieser Zeit und mit der Integrationsklasse. Das war ja die 2. Integrationsklasse überhaupt in Berlin, muss man mal sagen.
Es war was sehr Besonderes.
War ja ein Experiment sozusagen. Ich glaube, dass ich sehr viel gelernt habe. Und es wurde uns auch immer so gesagt. Das war eigentlich echt toll. Uns wurde immer gesagt, am Ende, also ihr lernt gegenseitig voneinander. Ihr helft den Kindern, die vielleicht in der Schule nicht so gut mitkommen. Und die bringen euch bei, wie es ist, wenn man in einem Rollstuhl lebt. Also sozusagen jetzt nicht denken, ihr seid irgendwie, ihr könnt irgendwas besser, sondern ihr lernt gegenseitig. Und das habe ich so mitgenommen.
Du wolltest Schauspielerin oder Stewardess werden?
Als ich ganz klein war, bin ich ziemlich oft zu meiner Tante geflogen nach Frankfurt am Main. Man hat mich so ins Flugzeug gesetzt und da war immer eine Stewardess dann für mich zuständig. Und ich glaube, daher kommt diese Liebe, weil die so süß waren immer zu mir. Und ich dann immer dachte, wow.
so schön. Ich will auch so sein.
Ja, ist auch wieder so ein bisschen das Gesehenwerden, ne?
Ja, ja. Und genau, das ist das Gesehenwerden. Aber man muss sagen, dass da damals, also die Flugzeuge waren ja nicht so überfüllt. Es war, ich habe immer so, es ist immer sind so sonnige Erinnerungen an die Zeit. Sonnig, die Sonne scheint so durchs Fenster. Die Stewardess, das ist wunderschön, also wie in so einem Traumbild.
Der Himmel ist blau.
Ja, genau. Also ich habe mir das später mal so probiert zu erklären, dass das vielleicht so eine sowas gesehen werden ist, weil das, glaube ich, hat auch mit dem Schauspiel was zu tun, dass man gesehen werden will. Keine Ahnung.
Und dann kam aber alles ganz anders. Dann bist du nämlich auf dem Schulhof der Sophie-Scholl-Schule entdeckt worden. Da warst du 14, 15.
Sowas. Ja, genau.
Wie war das?
Die gecastet haben, sozusagen, sind viele Leute immer rumgelaufen. Es war dann immer so, oh, die Leute von, damals gab es so eine Kindersendung Mosquito, kennst du die noch? Mhm. Die war doch, wurde, glaube ich, auch hier immer gemacht. Ne?
Ja, genau.
Genau, und dann immer Mosquito, Mosquito, und ich wollte unbedingt überall mitmachen. Das war mir schon klar, das war mir klar. Also es war jetzt nicht so, oh ja, keine Ahnung, kann ich mal hingehen, ich war so richtig scharf drauf. Und irgendwann sprach uns diese Frau an, und also mich und eine Freundin, und hat uns eingeladen zum Casting. Und da war das ein bisschen so, da hat es auch Klick gemacht. Das war so, okay, die Rolle nehme ich mir jetzt. Okay, also jetzt, diese Rolle bekomme ich. Es ist einfach so, keine Chance. Also einfach nein, das ist das jetzt. Das ist jetzt meine Chance. Mhm. Und so war es auch.
Und dieses Casting hat ja sehr lange gedauert,
ja,
ne?
Wochenlang. Die haben wochenlang geguckt, ob ich komme. Weil sie nämlich vorher schon ein Mädchen hatten, was ganz anders war als ich. Es war eine totale, es war ein richtiges Punkermädchen mit abrasierten Haaren, und die lebte in einem besetzten Haus, war genauso alt wie ich, hat geraucht, war auf Drogen, also war so richtig, richtig das Gegenteil. Mhm. Und die ist abgehauen, die ist kurz vorm Dreh nicht mehr gekommen. Und dann haben sie praktisch neu casten müssen. Und dann kam das wohlbehütete Mädchen aus Schöneberg, schüchtern und brav, und hat alles gemacht, was man ihr gesagt hat. Und so hat sie dann ihre erste Rolle bekommen.
Und es war ja auch eine tolle Rolle, es war eine sehr besondere Rolle, Ostkreuz. Und es hatte ja auch wieder viel mit Berlin zu tun.
Ja. Das ist auch echt ein toller Film, muss ich sagen, wenn man den heutzutage guckt, weil du alles siehst. Du siehst die Kastanienallee, du siehst den Prater, wie er damals noch war, du siehst den Alex, du siehst das alles, dieses sozusagen verletzte Berlin oder dieses aufgebrochene Berlin. Also das ist wirklich ein toller Film. Mein bester Film.
Einer deiner sehr guten Filme, würde ich mal sagen. Wie ging es denn dann weiter nach Ostkreuz?
Ich habe Abi gemacht, und ich habe dann damals gar keine Agentur und nichts, keine Ahnung, null Ahnung. Und dann stell dir mal vor, wie das war. Die Leute haben irgendwie meine Nummer rausbekommen und bei mir zu Hause angerufen. Und dann rief irgendjemand an und sagte, ja, hallo, hier ist will Laura bei mir im Film mitspielen? Was für eine Strange. Cool, ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil so zu Hause so ein Festnetztelefon oder eben auf dem AB.
Und dann es gab ja auch noch Telefonbücher.
Ja. Hm? Ja, stimmt, vielleicht. Aber unsere Nummer war da nicht, weil ich gestalkt wurde. Hm. Als Kind schon. Und dann haben wir unsere Nummer rausgenommen. Hm. Genau, und dann so ging es dann so nach und nach weiter. Dann habe ich eine Zeit lang, nach dem Abi habe ich dann gedacht, so, jetzt habe ich super viel Zeit, jetzt kann ich super viel drehen. Da kam dann gar nichts. Da habe ich dann den Tagesspiegel abends verkauft am Tempodrom. Habe allerdings ein Heidengeld damit gemacht, weil ich irgendwie aus Versehen so einen guten Spot erwischt hatte da am Tempodrom, wo übrigens mein Vater früher auch gearbeitet hat. Also es ist alles irgendwie verlinkt.
Schließt
dann auch in
Kreis
Berlin. Ja, Berlin ist halt
Berlin,
so klein. Ne?
Absolut, absolut.
Und habe dann da den Tagesspiegel verkauft und hatte also so muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich hatte so verdammt viel Glück. Das ist echt nicht gesund, muss man wirklich sagen. Also ich wurde entdeckt auf dem Schulhof, dann rufen die Leute irgendwie an, ich drehe so ein bisschen was, alles total also nicht besonders befriedigend, sage ich jetzt mal, nichts, was ich wirklich machen wollte. Dann habe ich angefangen zu studieren, Theaterwissenschaften, whatever, keine Ahnung, ich wollte ja eigentlich drehen. Dann musste ich diesen Job haben. Da hat man normalerweise sowas wie 30, 40 Mark am Abend verdient, und ich war aber eben da am Tempodrom, habe 250 Mark verdient. Boah. Und der Typ hat mich immer neu beliefert mit Zeitschriften. Also man denkt so, Laura, das das ist nicht gesund. Also ich musste sozusagen zu wenig tun für. Aber das kam dann später. Also sozusagen, ich musste schon noch genug tun für diesen Beruf und gab ja immer wieder auch Zeiten, in denen ich ganz wenig gemacht habe, ganz wenig gedreht.
Du hast aber auch Rollen tatsächlich abgelehnt, weil sie dir nicht gefallen
immer,
haben.
Ja, immer. Also die ganze Zeit, bis ich eigentlich Mutter geworden bin, habe ich abgelehnt. Immer abgelehnt. Und immer die guten Angebote waren die, die keine Förderung bekommen haben. Also die, wo man kein Geld bekommen hat, wo man für ganz wenig Geld, zum Beispiel Bader, komplett absolut gar keine Förderung bekommen. Und es war auch damals immer noch viel, das fand ich fast stärker als heute, dass man immer sagte, die Förderungen verstehen das nicht. Sozusagen. Die richtig guten Filme muss man ohne Förderung machen.
Da hast du ja Gudrun Ensslin gespielt.
Ja, genau.
Ja. War dir das noch präsent, diese Bader-Meinhof-Geschichte?
Ja, sehr. Ja. Da gibt es auch so einen Link mit meinen Eltern, die kannten Leute aus der RAF. Und dadurch sozusagen bin ich als Kind mit dem so aufgewachsen. Also sozusagen, meine Eltern haben das nicht gut geheißen, aber sie kannten halt Leute, die dort mitgemacht haben. Und das habe ich natürlich immer mitbekommen und kannte Leute auf dem Fahndungsplakat. Meine Mutter am Flughafen immer nur so, halt den Mund. Mama, guck mal, da ist er.
Da war doch gestern noch bei uns. Sag mal, und Rio Reiser?
Na, Rio war ein Freund von meinen Eltern und von meinem Vater vor allen Dingen und war dann eben der Trauzeuge von meinen Eltern. Das ist so ein berühmtes Bild bei uns zu Hause, wie er da so Rio so ganz, die sind ja alle so dünn gewesen, mein Vater so ganz dünn, Rio so ganz dünne, lange Haare und meine Mutter war hochschwanger, blühte, das ist das blühende Leben mit mir und so Geschichten halt.
Da können wir auf dich nochmal zurück. 2000, da wurdest du als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet.
War schön.
Mit dem Lilly Palmer Gedächtniskammer. 2003 dann nominiert auch für den Filmpreis, ne, für den Bader-Film.
Stimmt.
Und 2016 gab es dann den Deutschen Filmpreis für die beste weibliche Hauptrolle. Hedi Schneider steckt fest. Genau, das war ja auch ein großartiger Film, eine großartige Rolle.
Ja, das ist auch ein toller Film, ja.
Eine Frau mit Panikattacken, Angstzuständen. Und das Ganze spielte sich so zwischen Tragik und Komik
an,
was ja auch so eine Gratwanderung ist.
Ja, das hat Sonja Heiß, die Regisseurin, wirklich genial gemacht. Sie wollte kein Drama daraus erzählen. Also sie wollte das erzählen, es war ihr ein riesiges Anliegen, darüber einen Film zu machen. Und sie hatte keine Lust, die dann mit grauen, ausgewaschenen Klamotten traurig in der Ecke zu zeigen, sondern wollte genau das. Und das ist ja auch so. Man kann ja Panikattacken haben und trotzdem eine lustige Person sein. Natürlich nicht in dem Moment, wo man sie hat und irgendwie so, aber grundsätzlich ist man ja, und das war ganz toll. Und auch die Auseinandersetzung mit dem ganzen Stoff war ganz toll und sich zu überlegen, wie man das am besten macht. Aber da war es übrigens auch so. Sie hat mich gefragt, ob ich da zum Casting kommen will, ob ich das Buch mal lesen will. Und ich habe das Buch gelesen und ich war so, okay, scheiße, die Rolle brauche ich. Also ich muss das spielen. Das gibt es ja manchmal. Das kennen, glaube ich, alle Schauspieler. Dass man denkt, das muss ich. Es gibt bei mir auch viele von diesen Rollen, wo ich wusste, das muss ich spielen, die habe ich dann aber nicht bekommen. Gibt es schon auch. Aber es ist eben, manchmal hat es dann auch geklappt.
Ja, ja.
So, ja.
Die Hedi war ja eine wirklich schwierige Rolle, wo du auch tagelang und wochenlang dich mit diesen Angstzuständen und Panikzuständen beschäftigt hast. Und das macht ja was mit einem. Das macht ja auch was mit dem Körper. Und du hast irgendwo mal erzählt, du hast ein paar Jahre später selber auch Panikattacken gekriegt.
Also ich fand das ganz interessant, weil ich das damals, also wie gesagt, ich glaube, dass ich da bei der Premiere von Ostkreuz wahrscheinlich schon mal eine Panikattacke hatte, aber ohne zu wissen, dass es eine ist, weil ich eben keine Luft bekommen habe. Aber als ich Hedi Schneider gespielt habe, wusste ich nicht, wovon ich. Also da habe ich mich sozusagen nur mit sehr vielen Gesprächen immer wieder so rein versetzt und habe das ja dann immer wieder gespielt. Das spielt man ja dann über so 6-8 Wochen relativ viel dann.
Und sehr intensiv.
Intensiv, das, ja. Natürlich auch über Stunden. Und ich glaube nämlich blöderweise, dass sich da was im Körper absetzt. Auf jeden Fall hatte ich das ein paar Jahre später tatsächlich und das war richtig schlimm. Das war echt schlimm, hat es mich richtig erwischt. Und das muss jetzt nicht so sein, dass sich das festgesetzt hat und dann an dem und dem rausgekommen ist, sondern ich denke schon, Also der Körper, es wäre fast manchmal gut, es gibt ja auch so Körpertherapien, wenn man das danach so rausschütteln könnte. Ne? Also wenn man genau dieses, was man da über, weiß ich nicht, sagt man ja teilweise 5, 6 Stunden am Stück Panikattacken spielen, macht man ja auch. Also eine Panikattacke kann zwar mal so lange dauern, aber danach ist man auch fertig. So.
Und die kommt aus dem Nichts.
Die kommt aus dem Nichts, ja. Mhm. Also manchmal kann sich die, glaube ich, schon so ankündigen, dass man dann so denkt, was war denn jetzt? Jetzt fühle ich mich irgendwie gerade so ein bisschen komisch. Oder so, das kann man im Nachhinein so ein bisschen nachverfolgen. Mhm. Denkt man so, ah, stimmt, eigentlich ging es mir schon vorher komisch. Und es kann auch so sein, dass eben, wenn einem so Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass man im Fahrstuhl stecken bleibt, also das ist ja bei Hedi Schneider auch so gewesen, dass das wie so, das macht ihr keine Angst in dem Moment, da macht sie Witze, da geht sie drüber, kein Problem, aber irgendwie
mit der Stimme,
ne, genau,
im Fahrstuhl,
alles gut und trotzdem ist da irgendwas, man fühlte sich kurz gefangen und das setzt sich dann schon mal so fest und dann kommt das Nächste und dann kommt das und dann will der Mann nach Afrika und dann plötzlich addiert sich das so. Und ich habe gerade bei, wurde ja 22 Bahnen verfilmt von Caroline Wahl und da spiele ich eine Mutter, die Mutter von der Hauptfigur ist Alkoholikerin. Das war auch so eine Rolle, die ich unbedingt spielen wollte. Und da habe ich ganz schön darauf geachtet, dass ich diese Drehtage wirklich wortwörtlich aus mir rausschüttel und dass es mir richtig egal war, ob das jemand gesehen hat. Also auch so eine Neuerung bei mir, was ich manchmal so peinlich finde, die Schauspieler, die dann so oder so und mir scheißegal, dieses Zeug muss aus mir raus. Ist mir fucking egal, ob irgendjemand mich jetzt sieht, wie ich so mache, das muss jetzt raus. Es muss raus, auch bevor ich nach Hause gehe. Es geht nicht. So, ich will nicht, dass es in mir drin ist. Und das fand ich auch eine gute neue Erkenntnis.
Würdest du so im Rückblick diese Hedi Schneider, den Film und auch die Auszeichnung als deinen beruflichen Durchbruch bezeichnen?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber es war schon auch der Film von Laura Lackmann, also dieses Mängelexemplar, diese Mischung von beidem. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben mich unterbewusst die ganze Zeit auf dem Schirm, aber konnte nie so richtig zeigen, was ich kann, weil man braucht ja als Schauspieler die Möglichkeiten. Mhm. Das ist einfach so. Wenn du dir die nicht selber schreibst, muss jemand anders dir die Möglichkeit geben. Und die hatte ich jahrelang nicht bekommen. Warum auch immer. Vielleicht war ich auch zu schlecht. Es ist auch gar, muss man ja gar nicht. Und plötzlich, und ich glaube, darum ging es, weil das sind ja praktisch meine ganzen Kollegen und also Leute aus dem Geschäft, praktisch die dafür einen abstimmen, die müssen da irgendwie gedacht haben, ach, das ist jetzt ja mal interessant, auch so zwei völlig verschiedene Rollen oder irgendwie so. Und das Durchbruch kann man schon so nennen, nur das führt dann gar nicht dazu, dass man dann wahnsinnig viel dreht danach.
Nee, im Gegenteil, du hast irgendwo mal Klassiker erzählt, danach war erstmal eine relativ schwierige Zeit. Weil man stellt sich natürlich vor, die Telefone stehen nicht mehr still und alle rufen an. Das war nicht so?
Nee, war nicht so. Es ist echt, aber es ist irgendwie ein Klassiker. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist wahrscheinlich so eine Art seltsame Herdenintelligenz. Oh, jemand hat einen Preis gewonnen, bloß nicht anrufen. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, alles zahlt sich aus. Alles kommt jetzt zusammen. Alles. Also sozusagen meine Fähigkeit zu sagen, ich habe Angst vor der Szene, dass ich jahrelang Dinge abgelehnt habe, dass ich aber trotzdem jetzt den Weg ins kommerzielle Kino gefunden habe.
Mit 50-50 konnten wir die ja gerade erleben an der Seite von Moritz. Ja. Bleibt treu schon zum zweiten Mal, denn ihr habt ja Caveman auch zusammen gemacht. Das ist eigentlich ein Dreamteam, ihr beide.
Ja, fand ich auch. Finden wir selber auch.
Gerade bei 50-50, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war ja im letzten Sommer, da gab es ja so Szenen, da hast du eine Frau gespielt, Marion, die Ehefrau von ihm, ihr seid aber getrennt, fahrt zusammen in Urlaub mit dem Sohn. Da gab es ja so Szenen, also wo man auch Tränen lachen konnte. Habt ihr da auch, seid ihr da manchmal vor Lachen zusammengebrochen am Set? Oder war der Druck so groß, dass man gar nicht zum Lachen kam?
Nee, wir haben super viel gelacht. Super viel, muss man wirklich sagen. Aber das lag auch an unserem geliebten Regisseur Alireza Gulafschan, der das eben schafft, so eine unheimlich schöne Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Eine, in der es allen gut geht. Erstaunlicherweise ist das möglich. Und Ali selber auch immer so viel lachen muss und es ist so nett und Ali hat einen wahnsinnig liebevollen Blick auf Menschen im Allgemeinen und einen sanften Blick und da fühlt man sich so wohl, dass dann eben auch dann, dass es praktisch Geschenke gibt, weil eben Sachen entstehen können in so einer Atmosphäre und ich glaube, das ist auch das, was ich meine. In einer Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle oder wo ich mich irgendwie gemocht fühle und ich mich sicher fühle, dann sozusagen kann bei mir alles entstehen. Und dann ist mein Kopf frei und ich kann, also nicht, dass ich improvisiert habe, aber dann kann man improvisieren im Sinne von, was einem noch so einfällt oder wo man nochmal hinguckt, was man für ein Gesicht macht und so weiter. Genau, und ich denke natürlich immer, das muss man auch trotzdem können, auch wenn man sich nicht wohlfühlt, aber nein, fuck, ich kann es halt nicht.
Ja.
Was soll ich sagen? Ja,
geht mir auch so.
Können vielleicht ganz viele Schauspieler auf der Welt und die bewundere ich auch, ich kann es halt nicht. Ich brauche dieses Setting, ich brauche dieses Gefühl von, ich bin gewollt.
Und du hast im Zusammenspiel mit Moritz mal gesagt, dass er eine ganz andere Art hat zu spielen als du.
Ja.
Inwiefern?
Na, wir haben das irgendwann mal festgestellt, dass er ist super technisch. Ich habe ihn richtig gehend tagelang interviewt und habe gesagt, bist du dieser Art von Schauspieler, der sich vor einen Spiegel gestellt hat und dann so guckt, wie sehe ich so aus, wie ich so aus, wie sehe ich so aus? Er so, ja genau, der bin ich.
Ach.
Ich gesagt, ja und ich eben nicht. Ich bin von innen nach außen. Also sozusagen, ich weiß teilweise nicht, wie ich von außen aussehe. Ich möchte nicht so viel kontrollieren, was dann rauskommt, sondern ich bin die Figur und ich habe das verinnerlicht. Und aus der Figur heraus agiere ich. Das, was er kann, kann ich nicht. Darauf bin ich neidisch. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwann nochmal drauf schaffen kann oder ob das dann was bei mir durcheinander bringt. Aber ich glaube, wir mögen es, weil wir uns beide überraschen gegenseitig.
Ja, vielleicht kommt ja nochmal eine Fortsetzung mit euch beiden. Lass uns schon mal einen kleinen Ausblick wagen. Wann und wo können wir dich wieder sehen? 22 Bahnen hast du schon erwähnt. Das kommt, glaube ich, im September.
Ah ja? Ah, das weiß ich gar nicht. Also weißt du, was jetzt noch kommt, ist Jupiter. Und das ist auch so ein Film, den ich unbedingt machen wollte. Der kommt irgendwann im Januar. Ich habe jetzt leider nicht genau das Datum. Läuft der und das ist ein ganz toller, wichtiger und auch politischer Film. Also für mich ein richtiges Kunstwerk und bin ganz stolz, dass ich da mitmachen konnte. Den haben wir nämlich schon vor längerer Zeit gedreht, kommt jetzt erst ins Kino, aber das ist, glaube ich, eine gute Sache. Es kommt zu einem guten Zeitpunkt ins Kino. Mhm. Genau, das kommt jetzt noch.
Wunderbar. Und jetzt können wir dich ja erstmal erleben in Feste und Freunde. Ein Hoch auf uns derzeit im Kino. Laura, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ein wunderbares neues Jahr.
Ja, dir auch. Toll. Danke dir. War sehr schön.